You want answers? I think I'm entitled.
You want answers?
I want the truth! You can't handle the truth! Son, we live in a world that has walls, and those walls have to be guarded by men with guns. Who's gonna do it? You? You, Lieutenant Weinberg? I have a greater responsibility than you can possibly fathom. You weep for Santiago and you curse the Marines. You have that luxury. You have the luxury of not knowing what I know, that Santiago's death, while tragic, probably saved lives. And my existence, while grotesque and incomprehensible to you, saves lives. You don't want the truth because deep down in places you don't talk about at parties, you want me on that wall. You need me on that wall. We use words like honor, code, loyalty. We use these words as the backbone of a life spent defending something. You use them as a punchline. I have neither the time nor the inclination to explain myself to a man who rises and sleeps under the blanket of the very freedom that I provide and then questions the manner in which I provide it. I would rather you just said thank you and went on your way. Otherwise, I suggest you pick up a weapon and stand a post. Either way, I don't give a damn what you think you are entitled to.
Did you order the code red?
I did the job.
Did you order the code red?
You're goddamn right I did! What the hell is this? Colonel, what's going on? I did my job. I do it again. I'm gonna get on a plane and go on back to my base.
You're not going anywhere, Colonel. MPs, guard the Colonel.
Yes, sir.
Rechtsfreier Chaosraum. Hallo und herzlich willkommen zum rechtsfreien, zum 167. rechtsfreien Chaosraum, um genau zu sein, den ich am heutigen Freitag, dem 7. August 2009, aufgenommen habe.
It is 13, 27.
Und sehr sonnig, sonnig, sommerlich, sonderlich, genau. Sonderlich, sommerlich. Ja, inhaltlich habe ich diese Woche mal wieder geschafft, einen ganzen Teil Zensur-Update zu machen und dann den Restmüll, Restpolitik in Teil 2 zu sperren und natürlich in Teil 3 wieder das übliche Tech-Space-Mafia-Update-Gedöns. Das Intro kann ich vielleicht auch nochmal erwähnen, das Intro habe ich aus YouTube piratisiert, weil natürlich musste es den Filmausschnitt auch auf YouTube geben, was auch sonst. Ja, ich hoffe doch, der bringt halbwegs Spaß. Oder auch nicht. Warum sage ich eigentlich ganz ZL? Egal. Was ihr euch jetzt gerade nämlich auf die Ohren packt von diesem rechtsfreien Chaosraum, das ist dann Teil 3 Tech Space Mafia, beziehungsweise hier jetzt in der korrekten Reihenfolge Space Tech Mafia Tech. Ja, mit natürlich dem neuesten Space-Update, was allerdings auch nicht ganz stimmt, weil ich habe eben schon mitgekriegt, eine Aussage, die ich da getätigt habe, stimmt schon nicht mehr. Der Payload ist nämlich schon installiert. Ja. 26 Grad, Passing Clouds, Warm Greetings. Mit Wind 24 oder 22 km/h aus Southeast, Peak 33. Comfort Level ist 27 und Feels Like ist 29, also es ist warm. Immerhin behauptet die Anwendung jetzt nicht mehr, es sei mild. Und ich begrüße auch den Helikopter im Hintergrund. So, da bin ich dann wieder. Wie ich das nicht sage, dann bin ich das ja nicht. Also, da bin ich dann wieder mit. Als erstes ist einigermaßen klar, ist wahrscheinlich da hinten links. Kann ich den sowieso nicht sehen. Mit als erstes erstmal der Space Acker. Oh ja. Ist ja gut. Man kann es auch übertreiben mit der Geräuschkulisse. Und zwar ist nicht in der Ecke, wo er klingt, dass er wäre. Und zwar mit der Space Ecke deswegen, weil als ich letzte Woche nach den Aufnahmen und allem, was da sonst noch so kommt, wieder zu Hause war, da habe ich festgestellt, ich bin
knapp zu spät, um das eigentliche Go mitzukriegen, aber genau rechtzeitig, um mir noch ein Shuttle landend angucken zu können. Und dann habe ich erstmal die Podcast-Produktion hinten angestellt und mir erstmal das Shuttle beim Landen angeguckt. Weil STS-127, die Endeavour, ist am Freitagnachmittag um 16.48 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit erfolgreich im ersten Versuch am Kennedy Space Center gelandet. Damit ist STS-127 offiziell zu Ende gegangen und willkommen zurück. No, das war ja der letzte Schritt, der jetzt noch offen war. Und ja, also es gab keine Probleme, von denen ich irgendwas mitgekriegt hätte. Shuttle ist erfolgreich gelandet und alles ist fein. Und ist jetzt auch wieder zurück in der Orbiter Processing Facility, wo vermutlich eine gewisse Fuel Cell Number 3 sich erstmal erklären muss, warum sie den Ärger gemacht hat während der Mission. Und alles, was sonst noch irgendwie repariert werden muss oder ausgetauscht werden muss oder sonst wie bearbeitet werden muss, wird dann in der Zeit wahrscheinlich auch bearbeitet. So, viele Missionen gibt es ja jetzt auch nicht mehr. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass da jetzt auch schon direkt die Vorbereitungen, oder was das könnte ich mir vorstellen, also die Vorbereitungen für die nächste Mission werden da sicherlich auch noch laufen. Aber irgendwann in nicht gar so ferner Zukunft wird ein Zeitpunkt kommen, wo die Shuttles von den Missionen zurückkommen und nicht für die nächste Mission vorbereitet werden müssen. Weil ja George W. damals beschlossen hat, dass das mit den Shuttles aufzuhören hat. Und zwar noch bevor ein Nachfolger des Shuttle-Programms da ist. Ne, das Constellation-Programm, was dann erst 5 Jahre später wieder da ist. Ne, ganz offiziell ist ja immer noch irgendwie, die US-Regierung denkt offiziell immer noch drüber nach, ob man nicht irgendwie das Shuttle-Programm noch verlängern kann. Aber so unheimlich viele Möglichkeiten gibt es da inzwischen kaum noch. Das heißt, es wird tatsächlich ein Zeitpunkt kommen, wo die Shuttles dann nicht mehr für die nächste Mission vorbereitet werden müssen, weil es keine nächste Mission für sie mehr gibt. Leider. Da kann man dann vielleicht noch drüber nachdenken, die Dinger irgendwie in ein Museum zu schieben. Also vielleicht wird man sie dafür noch mal ein bisschen aufbereiten, ja. Die gesamte Technik rausreißen. Ja, und dann ist das mit den Shuttles nämlich vorbei. Nur damit man dann mit einer blöden Scheißkapsel weitermachen kann. Die dann nämlich das riesengroße Problem hat, dass sie, ja, wie halt Kapseln vorher schon nicht so richtig cool sind. Bis pünktlich. So, dann habe ich am Sonntag eine Meldung gelesen von einer Toolbag. Eine gewisse ISS-Toolbag, die nämlich am 18. November Heidemarie Stephanishin Piper entkommen ist, die sollte planmäßig am 3. August in genügend dichte Atmosphärenschichten eintreten, dass sie dann verglühen kann. Also wie heißen das Ding, das war tatsächlich zwischendurch auf dem Tracking von diversen interessierten Parteien. Also wahrscheinlich irgendwie Hobbyastronomen und ja auch die offizielle Objekt-Tracking wird das Vieh auch dabei gehabt haben. Ich habe allerdings nur die Meldung von vorher gesehen, dass das Ding verglühen sollte. Habe dann keine Hinterher-Meldung gesehen, dass es tatsächlich verglüht wäre. Und wahrscheinlich hat das sowieso keinen besonders intensiven Effekt gegeben. Ja, das war ja das Problem. Die Toolbag, die war nicht richtig angebunden. Und es gab da bei dem EVA das Problem, dass irgendwie eine Schmiermittelpistole ziemlich viel Schmiermittel in einer Tasche verteilt hatte. Und da wollte sie das Ding erstmal reinigen und hat da mit etwas zu viel Schwung an der Tasche gezupft, die leider nicht angebunden war. Und in dem Moment, als ihr der Fehler dann auch aufgefallen ist, war es schon zu spät, das Ding war zu weit weg. Und deswegen, ja, da gab es das. Oh boy! So, und dann gibt's STS-128, die nächste Shuttle-Mission, die ihre Schatten vorauswirft. Da gibt's ein Problem. Ein böses Problem, um genau zu sein. Nämlich bei einem Dichtigkeitstest bei den Solid Rocket Boostern, da ist ein Fehler passiert. Und zwar ist es so, dass die SRBs, die haben also auch selber noch irgendwie ein Hydrauliksystem. Fragt mich nicht. Keine Ahnung, ich wusste nicht mal, dass die SRBs überhaupt Eigenintelligenz haben. Aber jedenfalls, die SRBs, die haben also ein Hydrauliksystem und um zu testen, ob das wirklich dicht ist, es gibt zwei Ecken im SRB, nämlich einmal oben eine Auxiliary Power Unit, die noch irgendwie mit einer Pumpe versehen ist und mit einem Ventil und was nicht alles Schönes, die kann da Druck machen in dem Hydrauliksystem. Und es gibt einen Anschlussstutzen, wo man von außen da auch in das System rein kann und da auch Druck drauf liegen kann. Und dann der Dichtigkeitstest, der wird üblicherweise so gemacht, dass man halt von außen da Druck drauf gibt und guckt, bleibt der konstant oder auch nicht. Und um nicht irgendwas kaputt zu machen, wird da üblicherweise das Ventil vor der Pumpe zugedreht, dass die halt den Druck nicht abkriegt, weil die will man nicht testen. Ja, und wenn man da Druck drauf geben würde, das wäre nicht unbedingt gut. Und in diesem Fall ist jetzt wohl passiert, dass das Ventil aus irgendwelchen Gründen nicht zu war. Auf jeden Fall hat die Pumpe Druck abgekriegt und sich dann mit ordentlich Schwung rückwärts gedreht oder rückwärts gepumpt, ist dabei warm geworden und wahrscheinlich ist irgendwie mächtig was kaputt gegangen. In einem Solid Rocket Booster. Wie gesagt, ich wusste nicht mal, dass die Dinger überhaupt irgendwie noch Technik enthalten. Ich dachte, das sind eigentlich nur große Brennstäbe, die man unten anzündet und dann brennen sie einmal runter. Aber nein, die haben offensichtlich also auch noch ein bisschen Eigenintelligenz. Und jedenfalls ist da jetzt also beim linken SRB von STS-128 ist die Hydraulic Power Unit Tilt System. Das Hydraulic Power Unit Tilt System ist jetzt kaputt, muss ausgetauscht werden. An sich wäre das alles kein gigantisches Problem, wenn da nicht die Tatsache wäre, dass erstens sowas noch nie am KSC gemacht wurde und zweitens die benötigten Ersatzteile auch nicht vorrätig sind da. Weil üblicherweise wird diese Komponente halt beim Bau des Solid Rocket Boosters eingebaut und danach nicht mehr angefasst. So, es gibt zwar wohl irgendwie grundsätzlich ein Konzept, wie man das Ding austauschen kann, aber praktisch hat es halt noch niemand gemacht. So, an sich wäre das irgendwie schon schlimm genug, aber da haben dann die NASA-Verantwortlichen beschlossen, okay, das ist was, das kann man auch auf dem Launchpad machen und haben dann Discovery Richtung Launchpad auf den Weg geschickt. Da gab es dann noch das Problem, es hatte irgendwie am Tag vorher ganz ordentlich geregnet da und der gesamte Crawlerway war komplett sapschig, nass, bäh. Und der Crawler, der ist zwar lahmarschig, aber das Vieh ist scheiße schwer. Das hat schließlich ein knapp 100 Tonnen schweres Shuttle-Komplexsystem da drauf. Und die haben zwar gigantisch große Raupenketten, aber auch die sapschen irgendwann ein. Und da haben sie dann ganze 12 Stunden gebraucht, um das Vieh rauszubringen. Inklusive zwischendurch gab es auch schon Gewitter und ganz böse Warnungen. Und da hat wohl der Mike Leinbach auch ein Zitat fallen lassen, so frei nach dem Motto, der Starttermin ist mir scheißegal, ich will, dass das Shuttle in Sicherheit ist. Na, also sie hatten zwischendurch überlegt, ob sie zurückfahren. Und haben sich dann aber letztlich doch noch dagegen entschieden und sind jetzt auf dem Launchpad. Steht, das gesamte System ist jetzt inzwischen auch von der Rotating Service Structure wieder umgeben. Und es finden gerade, wenn ich das richtig gelesen habe, finden gerade die Vorbereitungen statt, um die Payload, um den Inhalt hinten ins Shuttle reinzuräumen. Nämlich im sogenannten Payload Changeout Room wird das gerade vorbereitet. Und wenn das dann erledigt ist, dann hat man den Teil zumindest. Und das Shuttle braucht ja so bummelig einen Monat, nachdem es auf der Startrampe angekommen ist, bis es dann startklar ist. Für die SRB-Sonderaktion braucht es wohl mindestens eine Woche. Und wie gesagt, wurde halt noch nie gemacht. Ja, gucken wir mal. So, wo wir dann nicht gucken müssen, eine Tech-Meldung. iPhoneOS 3.0.1 kam am Freitag und enthält irgendwie einen Fix für den SMS Denial of Service Bug, der auf der Black Hat Konferenz gerade kurz vorher gezeigt wurde. So, das ging relativ schnell. Auch wenn da irgendwer schon rumgetönt hatte, ja, aber das haben wir euch doch vor 6 Wochen gezeigt. Ja, ich weiß ja nicht, was ihr da vor 6 Wochen gezeigt habt. Das, was ihr jetzt gezeigt habt, klingt, als könnte man es relativ einfach erschlagen. Und das hat man dann wohl auch. Also das Betriebssystem-Update, das kam wirklich ganz fix. Und gibt es natürlich nur für iPhones, weil Touch-iPods keine SMS-Anwendung haben. Die brauchen das nicht. So gut Deutsch. So, dann gibt es noch ein paar Mafia-Meldungen. Der Tennenbaum, der ist von der Richterin erstmal für schuldig erklärt worden, nachdem er im Zeugenstand gesagt hat, ja, er ist schuldig. war dann auch irgendwie nicht viel anderes zu erwarten, als dass dann die Richterin auch sagt, okay, wenn du schon zugibst, du warst es, dann kann ich gar nicht anders entscheiden, also schuldig, ja. Und die Jury hat ihm dann eine Strafe von 675.000 US-Dollar aufgebrummt, das sind 22.500 US-Dollar pro Musiktitel. Und ob das dann so richtig verfassungskonform ist, da habe ich ehrliche Zweifel dran. Na, weil es ist nicht ein Schaden von 22.500 US-Dollar für jeden einzelnen Titel entstanden. Das glaube ich einfach nicht. Aber das Problem bei den US-Strafen ist ja, dass die Copyright-Strafen zu einer Zeit festgelegt wurden, als es nur die kommerzielle Nutzung gab. Na, also zu gut Deutsch, da hat dann irgendeine andere Firma hat die Musik genommen und hat die auf einer CD verkauft. Und da kann man dann schon sagen, okay, da sind ernsthafte Strafen entstanden. Und jetzt wird genau diese Strafregelung gegen Privatleute angewendet, was dann zu unverhältnismäßig gigantischen Strafen führt. Ne, Jamie Thomas da mit ihren mehreren Millionen und jetzt hier der Tenenbaum mit seinen 675.000 US-Dollar. Das ist halt unverhältnismäßig, schlicht und ergreifend. Ja, also, da kann man eigentlich auch nicht viel mehr zu sagen, außer ist unverhältnismäßig. Das gehört eigentlich mal höchstrichterlich abgeschafft. Ja, weil die Medienmafia versucht sich da jetzt ja irgendwie künstlich dran aufzugeilen. So von wegen, ja, guckt mal da, ihr bösen Raubkopierer. Na, wenn ihr raubkopiert, dann werdet ihr pleite gemacht. Ja, toll. Da gewinnt ihr nur nichts mit. Mal ganz davon abgesehen, dass ihr mit solchen Aktionen nur dafür sorgt, dass die Leute euch noch viel weniger Geld in den Rachen werfen wollen. Na, wer kauft denn heute noch Musik? Das macht doch schon nicht mehr jeder. Schon lange nicht mehr. Aber hey. Und dann hat sich die filmpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, eine Angelika Krüger-Leisner, in der Juli-Ausgabe der Zeitschrift Pro Media, nur in der Printfassung zugänglich, geäußert. Und zwar fordert sie im Internet, den Schutz des geistigen Eigentums nach französischem Vorbild sicherzustellen. Jawohl. Dafür ist sie dann nämlich auch bereit, das Grundgesetz aus dem Fenster zu treten. Belegen jedenfalls ihre Interviewäußerungen. Das Ganze ist eine Meldung von der Linken, deswegen klingt das so ein bisschen polemisch, weil die sind polemisch. In Deutschland ist manches schwieriger als in anderen Ländern. Wir haben starke Grundrechte in unserem Grundgesetz verankert, aber die hindern uns manchmal, einfache, klare Lösungen zu finden. Als ich gehört habe, wie die Franzosen das Problem der Piraterie lösen wollen, habe ich mich gefragt, warum wir das nicht hinbekommen. Ja, weil wir ein Grundgesetz haben und das nicht mit Schwung aus dem Fenster treten können, das war jetzt aber einfach. Und übrigens, die Franzosen haben was hinbekommen, Entschuldigung, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, aber das Hadopi-Gesetz ist übrigens auch nach der französischen Verfassung verfassungswidrig, hat das dortige Verfassungsgericht entschieden, bevor dieses Gesetz in Kraft treten konnte. Das darfst auch du zur Kenntnis genommen haben. Dumpfkuh. Na, also, von wegen, da ist etwas möglich? Nein, das ist da auch nicht möglich. Das ist nirgendwo richtig möglich. Es gibt kein Land, in dem es eine gesetzliche Regelung gäbe. Keins. Die Länder, in denen so Dinge passieren, die passieren ohne gesetzliche Regelung. Was die ganze Sache dann auch nicht besser macht. Na? Aber hey, man kann sich ja erstmal hinstellen und dann privatrechtliche Verträge verlangen. Hat ja Frau Zensursula anfangs auch gemacht. Wie wär's denn damit? Nur, dass du dann dummerweise nicht mehr gewählt wirst, weil niemand will Leute, die der Medienmafia noch mehr Rechte einräumen wollen. Das will niemand. Außer der Medienmafia. Aber da arbeiten nicht genug Leute, als dass sich das lohnen würde, denen ständig in Körperöffnungen zu kriechen. Na, also warum kriegen wir das nicht hin, wenn die das doch hinkriegen? Die kriegen das nicht hin. Nur nochmal, um den Punkt nochmal rüberzubringen. Es gibt in Frankreich keine Three-Strikes-Regelung. Punkt. Es wird in Frankreich auch in den nächsten 2 Monaten keine Three-Strikes-Regelung geben. Noch ein Punkt. Und ob die Hadopi 2-Regelungen, ob die jemals in Kraft treten, das ist ja auch noch unklar. Da wird sich ja der Verfassungsgerichtshof genauso mit befassen müssen wie mit der ersten Version. Und ob der das dann gut findet, das wird man dann abwarten müssen. Bisher klingt es ja danach, als würde der Verfassungsgerichtshof das, was bisher bekannt wurde, auch nicht so cool finden. Was dann im Wesentlichen hieße, es gibt kein Land, in dem es eine gesetzliche Regelung gibt. Punkt. Und von wegen, was in Frankreich möglich ist, nein, das ist in Frankreich nicht möglich, also geh weg. Und der Nächste, der das Argument bringt, aber die Franzosen haben das doch schon längst, kriegt von mir einen verbalen Tritt in die Eingeweide. Das ist nicht möglich in Frankreich. Warum wohl? Dann eine Meldung vom Sonntag. Skype stellt sich raus, dass die Kerntechnologie bzw. die Patente daran nicht bei der Firma Skype liegen, sondern bei deren Gründern, die jetzt irgendwie eine andere Firma aufgemacht haben. Und die haben jetzt irgendwie das Lizenzabkommen gekündigt mit Skype, sodass Skype seine eigene Netzwerktechnologie, die Kerntechnologie, nicht weiter verwenden darf. Die sind jetzt wohl gerade dabei, laut drüber nachzudenken, wie sie denn ohne die Patente das irgendwie hinkriegen. Keine Ahnung, ob die sich von diesem Tritt nochmal erholen. Das klingt auf jeden Fall nicht so richtig cool. Ne? Fragt sich auch der geneigte Zugucker, warum kauft eigentlich eBay ein Unternehmen, was nicht mal die Rechte an der Technologie hält, die es da als Kern benötigt. Ne? Keine Ahnung, warum eBay das für so viel Geld gekauft hat. Das war es dann wohl irgendwie nicht so ganz wert, weil wenn die jetzt nicht einen Weg finden, ohne die Patente zu brechen, den ganzen Quatsch hinzukriegen, dann sind sie weg. Und übrigens, warum waren doch gleich Patente auf nur elektronisches Zeug eine dumme Idee? Weil sie Innovation behindern. Ja, tun sie. Dann, das ist in USA eine Riesenmeldung. Na, das hatten wir ja letzte Woche schon, von wegen Google Voice aus dem App Store geflogen bzw. nicht reingelassen. Schlimm, künstlich aufregt. Und ich habe es dann einfach nur mal so unter ferner Liefen mit aufgenommen. Ja, die Federal Communications Commission, was deutsches Äquivalent wäre wahrscheinlich die Bundesnetzagentur. Die FCC, die hat jedenfalls bei AT&T, Apple und Google nachgefragt. Hat so ein paar konkrete Fragen fallen lassen, die aus irgendwelchen Gründen auch schon im Netz aufgeschlagen sind. Und auch die Antworten. Zumindest von AT&T ist die Antwort schon aufgeschlagen, so frei nach dem Motto, ja, wir machen doch gar nicht den Approval-Prozess. Ja, wobei AT&T in der Vergangenheit auch schon auf, wie war das, Slim Player sollen sie eingewirkt haben, so frei nach dem Motto, das liegen darf, auf iPhone darf das nicht über das Telefonnetz Daten austauschen, das darf es gefälligst nur über WLAN. Ne, wo es irgendwie auch eine Slingplayer-Anwendung für Crackberries gibt, die ja genauso über dasselbe Telefonnetz läuft. Der einzige Unterschied zwischen den Crackberries oder zwischen beliebiges anderes Telefon, von mir aus auch Smart-Telefon, und iPhone ist einfach der, dass iPhone-Nutzer das Ding tatsächlich auch recht großräumig nutzen. Das ist ja das, wo sich irgendwelche Analysten dann künstlich drüber aufregen. Von wegen, die iPhone-Besitzer wagen es tatsächlich, das Netz auch zu benutzen. Ja, hallo, wir bezahlen da schließlich auch Geld für. Wenn das nicht reicht, dann ist die Kalkulation des Netzbetreibers offensichtlich Mist. Dann muss er die Kalkulation halt nochmal überdenken. Oder halt irgendwie was anderes tun, aber da ist ja nicht der Kunde schuld, dass er das tatsächlich benutzt, was er bezahlt. Da sind eigentlich eher die Leute schuld, die bisher immer brav gezahlt haben, ohne es dann auch zu nutzen. Aber hey, da müssen wir mit umgehen können. Dann eine Meldung, die Fefe natürlich nicht ignorieren konnte. Keylogger in der Tastatur. Kategorie Autsch. Bestimmte Mac-Tastaturen aktueller Geräte enthalten da wohl einen Controller, einen programmierbaren solchen. Und in denen kann man auch irgendwie tatsächlich was reinprogrammieren, ohne dass die Tastatur gleich sämtliche Funktionen abgibt. Wie zum Beispiel, man kann da irgendwie wohl einen Keylogger reinschnibbeln. Der ist ja nicht besonders intelligent, nicht besonders groß, weil er hat nicht besonders viel Speicher. Aber den kann man da halt reinbasteln. Und dann kommt der Anwender da an dem Ding nicht mehr vorbei. Also eine Betriebssystemneuinstallation reicht nicht, weil ist klar, eine Betriebssystemneuinstallation macht nicht die Firmware des Tastaturcontrollers neu. Ich weiß nicht, ob es da überhaupt einen sauberen Weg gibt, das Ding neu zu schnitzen, aber Apple ist da jetzt wohl dran. Die wissen von dem Problem und gucken mal, was sie da tun können. Wenn sie es nicht inzwischen sogar schon gelöst haben, aber ja. Da fragt der geneigte Zugucker sich, warum gibt es da eigentlich in einem Tastaturcontroller genügend Platz, dass man tatsächlich noch zusätzliche Software reinwerfen kann? Oder ist der Platz normalerweise mit sinnvollem Stück Software belegt und wird dann also ein sinnvolles Stück Software überschrieben? Mit Code, den man nicht haben will. Ich weiß es nicht. Es würde mich aber akut gerade auch mal ein bisschen interessieren. Akut ein bisschen, ja. Ganz doll unwichtig. Dann die Meldung, die ist durch die Tech-News-Welt auch durchgeschwappt. Bisher war es ja so, dass im Aufsichtsrat einer Firma Apple auch ein Google-Chef Eric Schmidt saß. Und am Montag gab es dann die Meldung, der verlässt jetzt den Aufsichtsrat in beiderseitigem Einverständnis, bladibladibladibla. Also sie haben nicht ihn rausgeworfen, sondern der war sich wohl auch einigermaßen klar drüber. Das macht ja keinen Sinn, wenn der Chef einer Firma, die gerade dabei ist, sich in Richtung Betriebssystem, in Richtung Mobiltelefon, also in diversen Richtungen auszudehnen, wo eine Firma Apple ja auch ist, zu den Themen darf er sich dann ja gar nicht äußern. Und bisher ist es ja so gewesen, dass er zu iPhone-Geschichten dann halt den Raum verlassen hat oder sich nicht geäußert hat oder wie auch immer. Ne, weil da gibt's halt auf der einen Seite die Firma, zu der er Chef ist, die hat da halt Aktien drin und Apple hat da halt auch Aktien drin. Und da darf er sich dann halt einfach nicht zu äußern. Und inzwischen mit dem Chrome OS wird's halt noch eine Stufe größer. Dann also auch noch ein ausgewachsenes Betriebssystem von Google. Das heißt effektiv, der könnte sich dann also auch nicht mehr zu irgendwelchen macOS-Geschichten äußern. Und da ist das schon sinniger, wenn der dann einfach mal die Flatter macht. Und genau das ist dann also am Montag vermeldet worden, passiert. Hey. Kann es sein, dass wir hier Einflugschneise haben? Eigentlich reicht mir ein Motorflugzeug pro Teilfolge. So, dann gibt's eine erfreuliche Meldung vom Verwaltungsgericht Schleswig. Das hat nämlich geurteilt, Arbeitsplatzcomputer sind nicht pauschal Rundfunkempfänger. Nur wenn die auch genutzt werden, um Radio zu hören oder fernzusehen. Oder, um mal die Heise-Meldung zu zitieren, allein aus der Möglichkeit des Rundfunkempfangs könne nicht darauf geschlossen werden, dass dieser auch genutzt werde, begründeten die Richter ihre Entscheidung. Wegen der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten sei dies im Gegensatz zu Radios oder Fernsehern nicht typischerweise der Fall. Zudem sei ein Rechner nur dann ein neuartiges Rundfunkempfangsgerät, wenn er auch die entsprechende Ausstattung habe, um Sprache, Musik und Geräusche hörbar zu machen. Es reicht nach Ansicht der Richter nicht aus, dass ein Computer durch den Einbau weiterer Komponenten empfangstauglich gemacht werden kann. Das ist jetzt kein höchstrichterliches Urteil, sondern das ist halt einfach nur ein Verwaltungsgericht. Da kann durchaus sein und ist sogar einigermaßen wahrscheinlich, dass das in die nächste Instanz gehen könnte. Also sofern denn da eine nächste Instanz noch möglich ist, das weiß ich nicht. Stand da jetzt auch irgendwie nicht. Aber die Entscheidung ist ja schon richtig. Ne? Die offizielle GEZ-Argumentation, ja, aber man kann sich ja dann noch was dazu kaufen. Ja, man kann sich auch ein Radio kaufen. Nur die Chance, dass man sich ein Radio kaufen kann, heißt nicht, dass man dann zwingend verpflichtet ist, eine Radiogebühr zu bezahlen. Genau, so kann man sich auch im nächsten Elektronikmarkt einen Fernseher kaufen. Ja, und bei einem Computer, der halt keine Soundkarte hat und auch sonst keine Möglichkeit hat, Sound auszugeben, also auch nichts onboard, zu sagen, ja, aber man könnte sich ja eine Soundkarte kaufen, ist dann irgendwie so Kategorie besonders dumm dreist. Ja, und gerade Arbeitsplatzcomputer werden ja doch relativ selten angeschafft, um als Fernseher oder Radio genutzt zu werden. So üblicherweise, wenn ich auf der Arbeit den ganzen Tag Fernseh gucken oder Radio hören würde, könnte ich mir vorstellen, dass mein Chef mich dann ganz schnell mal in sein Büro bitten würde und mit mir mal ein paar ernsthafte Worte reden würde. Na, weil ich werde da im Zweifelsfall nicht für bezahlt. So, und von daher ist also die GEZ-Argumentation, ja, aber man könnte ja, die schießt da ein bisschen dünn. Na, ein Radio oder ein Fernseher, die kauft man sich selten, um die sich dann irgendwo in der Ecke zu stellen. Wobei inzwischen sind ja in Geräten Radios oder Fernseher drin, da weiß man ja, oder Radio vor allem, das weiß man ja gar nicht. So, das interessiert mich ja auch nicht. Die Regelungen, die stammen halt aus einer Zeit, als man einen Fernseher noch als was ganz was Besonderes ansah und den sich halt auch wirklich nur zulegte und ihn dann auch wirklich nutzte. Die Zeiten sind aber auch schon ein paar Tage her. Und ja, heute ist ja so, wenn man sich irgendwie einen Aldi-Komposter kauft, da ist ja dann gleich irgendwie eine Fernsehkarte drin, das heißt, man hat einen Fernseher.
Aber die Fernsehkarte ist da drin, das sagt doch keiner, dass man die nutzt. Mal ganz davon abgesehen, dass im Fernsehen sowieso nichts kommt. Ja, also, ja, ist finde ich, eine richtige Entscheidung zu sagen, ja, Moment, dieses reine Besitzargument schießt ein bisschen dünn. Und das reine, aber man könnte sich noch was zusätzlich kaufen, Argument, das schießt noch viel dünner. Ja, das ist ja das lustige Argument, was die GEZ bzw. die Rundfunkanstalten, die ja die GEZ nur vertritt, dann auch in Sachen DVB-T argumentieren. In Gebieten, in denen es nur noch digitalen Fernsehempfang gibt, reicht es schon aus, wenn man sich ein analoges Fernsehgerät kauft, wenn man das irgendwie hat. Auch wenn man mit dem analogen Fernsehgerät mangels Kabelanschluss, Satellitenschüssel oder sonst irgendwas gar nichts angucken kann. Da steht ein Helikopter auf dem Platz. Ich glaube, ich weiß, wo der Helikopter war, der vorhin Geräusche gemacht hat. Fällt mir gerade so auf. Und nein, ich hatte schon einen startenden Helikopter im Podcast. Ich brauche nicht noch einen. Warum ist mir das eigentlich vorhin nicht aufgefallen? Also im Gegensatz zu der Argumentation, man kann sich dann ja noch was kaufen. Oder nein, umgekehrt. Also die GEZ argumentiert, ja, du hast halt einen analogen Fernseher, aber du kannst dir ja einen DVB-T-Empfänger kaufen. Und der Fernseher an sich ist aber kein Rundfunkempfangsgerät, weil du kannst keinen Rundfunk empfangen. Es gibt keinen Rundfunk, den du damit empfangen kannst. Aber die GEZ sagt, ja, Moment, du kannst dir ja was kaufen. Dann ist aber eigentlich das Gerät, was ich mir dazu kaufe, der eigentliche Rundfunkempfänger. Beziehungsweise die Kombination aus beiden halt. Und bei einem Computer ist die Argumentation halt noch dümmer, so frei nach dem Motto, du könntest dir eine Soundkarte kaufen. Und dann könntest du damit ja sogar Töne hören. Ja, du könntest dir auch einen Fernseher kaufen. Das ganze Ding halt konsequent zu Ende gedacht. Man könnte eine ganze Menge, man könnte auch sich ein Maschinengewehr kaufen und dann in den Bundestag ziehen und mal ein paar Abgeordnete mähen. Das machen die meisten Leute nicht. Geht hier einfach so ein Helikopter rum. Piep, piep. Wenn du sag.
Bitte. 13.
Und ja, das Is fehlt immer noch. Also das S vom Is. Bitte. Dann hätten wir noch. Drei hätten wir noch. Palmpöbelt. Ich hatte es letzte Woche schon mal so unter Ferner Liefen als Meldung irgendwo gesehen, aber nicht als offiziell. Und jetzt ist mir, ich meine beim Heise-Ticker war das, ist mir über den Weg gelaufen. Die Firma Palm Inc., die hat jetzt eine Beschwerde beim USB-Implementers-Forum, USB-IF, eingereicht. Der Prä-Hersteller beklagt darin, dass Apple den USB-Standard dazu missbraucht, bestimmte Geräte von einer Zusammenarbeit mit iTunes auszuschließen. Damit geht das Katz-und-Maus-Spiel zwischen Palm und Apple in eine neue Runde. Ist, meine ich, Heise-Ticker gewesen, wo ich das abkopiert habe. Kopieren, Paste ist toll. Ganz putzig ist diese ganze Argumentation, weil ja jetzt die Firma selber sich an die mit dem USB-Implementers-Forum geschlossenen Verträge nicht mehr hält, die dann nämlich sagen, die Vendor-ID ist ein exklusiv nur für dich verwendbares Merkmal, indem nämlich Palm, jetzt den Palm Pre, der gibt sich jetzt als Apple-iPod aus. Vorher hat er sich als Palm-iPod ausgegeben, was halt relativ schnell ausschließbar war. Jetzt gibt er sich halt als Apple-iPod aus und benutzt damit eine ID, deren exklusives Nutzungsrecht nur Apple hat. Na, also eigentlich könnte das USB-Implementers-Forum hingehen und könnte Palm das Recht an seiner eigenen Vendor-ID wegnehmen. So frei nach dem Motto, nein, die dürft ihr jetzt nicht mehr verwenden. Ihr haltet euch nicht an die Verträge, geht weg. Ihr seid kein USB-Device. Was nichts dran ändern würde. Ne? Also die könnten das dann halt weitermachen, dann haben sie halt kein USB-Logo. Na? Aber natürlich macht Apple, dass sie nur mit Apple-Geräten synchronisieren wollen. Warum auch nicht? Warum sollten die sich jedem beliebigen Mess-Storage an den Hals werfen? Oder jedem beliebigen Gerät mit irgendwie einer Product-ID, die rein zufällig so aussieht wie eine Product-ID, die sie selber schon mal irgendwann hatten? Das wäre ja auch sinnlos. Weil dann wird sich das Ding wirklich einer eigenartig aussehenden Festplatte an den Hals werfen und wird da versuchen, Musik drauf zu schubsen. Gut, bei einer eigenartig aussehenden Festplatte wird es vielleicht sogar noch funktionieren. Ja, aber was soll das? Oder ganz dummes Beispiel, kommt ein Drucker an, der nimmt halt rein zufällig die gleiche Product-ID wie ein iPod. Dann kommt da iTunes plötzlich angerannt und versucht da Musik drauf zu schubsen. Da guckt der Drucker aber nicht schlecht. Na, aber was soll das? Die Firma hält sich selber nicht an den Vertrag und blökt jetzt rum, aber die bösen Apple-Leute, die ja nicht rein, weil komisch, ich habe da keine Regelung gesehen, dass Apple nicht sagen darf, Moment, wir synchronisieren nur mit unseren Geräten. Und übrigens, die nächste Stufe von Katz-und-Maus-Spiel wirft schon mal ihre Schatten voraus, weil der Root-Node vom Palm Pre, der sich jetzt als Apple iPod ausgibt, der ist immer noch ein Palm Pre. Das heißt, wenn Apple tatsächlich will, dann können die ein iTunes 822 schnitzen, was den Palm Pre wieder ausschließt. Na? So, zwei hätte ich noch. macOS 10.5.8 ist am Mittwochabend erschienen. Große Änderungen sind mir allerdings nicht über den Weg gelaufen. Es gibt wohl irgendwie ein bisschen Security-Content und ein bisschen Blub, aber nichts Großes. Und einer noch, Sko darf weiterleben. Der Richter hat nämlich im Konkursverfahren die Liquidierungswünsche von Novell und IBM abgelehnt, weil die damit ja nur die Gerichtsverfahren loswerden wollten. Gleichzeitig hat der Richter aber auch beschieden, das Hauptgeschäft der Firma Sko ist nicht Verkauf von sonst irgendwas, sondern das Hauptgeschäft der Firma Sko besteht darin, Gerichtsverfahren zu führen. Gerichtsverfahren, die aus meiner Sicht aussichtslos sind, hoffentlich. Also Skos Geschäftsmodell besteht darin, Leute zu verklagen. Nämlich IBM. Hauptsächlich. Also auch der Scheinverkauf von irgendwelchen Lizenzrechten, Blubber, ne, von Rechten, die Sko selber nicht gekauft hat. Das war ja lustiges Zwischenergebnis des Novell-Verfahrens. Novell hat schließlich gerichtlich bestätigt bekommen, dass sie damals, als sie die Rechte an Unix an Sko weitergegeben haben, dass sie nicht einen vollständigen Komplettverkauf gemacht haben, sondern halt nur eine Lizenzierung oder Verkauf von bestimmten Einzelrechten. So dass also Sko selber die Rechte gar nicht hat. Was dann umgekehrt halt dazu führt, dass Novell jetzt Schadensersatzansprüche gegen Sko hat. Ja, und wenn sie die wirklich alle nutzen und die halt alle auch zuschlagen, dann ist Sko wieder pleite. Weil so viel Geld machen die mit ihren Gerichtsverfahren gar nicht. Im Moment sieht es eher übel aus. Und nachdem ja Novell die Rechte nicht verkauft hat, kann Sko nicht mal mehr gegen IBM klagen, weil die Rechte haben sie halt nicht. Was dann halt ganz putzige Ergebnisse ergibt. So, gab es gestern als Meldung im Heise-Ticker. So, und dann haben wir 13.05 Uhr und wir gucken einmal in die Musikecke. Hier ist schön kühl. Dafür kommt jetzt gleich eine S-Bahn von links. Ist kühl und schattig. Kann ich die Mütze mal absetzen? So, dann gucken wir in die Musikecke. In der Musikecke befinden sich mal wieder die Broken Poets mit dem fünften Titel aus dem Album Optimism in E Minor. Der trägt den Namen Wouldn't Be Me. Ist 4 Minuten 34 lang. Wenn man das Magnatune Outro wegnimmt, sind ungefähr 10 Sekunden weniger. Und danach gibt es etwas, was ich am letzten Samstag schon geschnitzt habe. Nämlich, ich habe dann zwei Videos genommen von der Shuttle-Landung und habe die zusammengeschnitzt. Habe im Wesentlichen, also das eine Video nahezu komplett das Audio von genommen und vom anderen Video habe ich bestimmte Selected-Ausschnitte genommen, weil wir sehen einen Shuttle durchs Bild fliegen und hören da nichts zu, macht in Audio keinen Sinn. Und deswegen gibt es das dann auch nicht zu hören, sondern da gibt es dann nur ausgewählte Ausschnitte von. Was dann zu ganzen 9 Minuten 26 an Shuttle Landing STS 127 in komplett geführt hat. Ja, du bist ein ganz toller Hund. So, und die gibt es dann auf die Ohren. Ich vermute mal, der Helikopter steht da hinten immer noch. Weil ich habe ihn nicht starten hören. Ich sehe ihn aber von hier aus auch eh nicht. Nö. So, und dann sage ich einfach mal danke fürs Anhören, fürs Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich auf die Ohren zu bekommen. Und ich drohe damit, dass ich voraussichtlich auch nächste Woche unterwegs sein könnte, etwas aufnehmen könnte. Jetzt muss ich erst mal gucken, ob ich morgen hier einen Herrn Taus antreffen kann. Eventuell wäre das dann nämlich eine Gelegenheit, mal ein Aufnahmegerät zu benutzen. Vielleicht hat er ja noch was zu erzählen, was er noch nicht irgendwo anders erzählt hat. Ja, außerdem schulde ich ihm noch ein Getränk seiner Wahl. Ja, so, also ich drohe jedenfalls erstmal damit, dass ich wahrscheinlich auch nächste Woche wieder unterwegs sein könnte, was aufnehmen könnte. Wenn ich wieder genügend Themen zusammenkriege,
was irgendwie erstaunlich unschwer ist, trotz Sommerloch. Da kommt so viel Scheiße reingesapscht, dass ich noch nicht mal mehr das Arbeitsamt heute drin hatte. Das Arbeitsamt habe ich mir für nächste Woche aufgehoben. Aber Politik war eh schon voll. Von daher, ja. So, also ich drohe damit, dass ich auch nächste Woche wieder was aufnehmen könnte, wenn denn nichts dazwischen kommt. Sag jetzt viel Spaß mit Wouldn't Be Me von den Broken Poets und der Shuttle-Landung. Und bis zum nächsten Mal, wenn denn nichts dazwischen kommt.
You say it's tomorrow. It's going your way. Your will and your progress will be one and the same. And I just might meet you there. And all the way, yeah. You're packing tomorrow. You're leaving today. And what if you found in your life all your dreams that come true? It wouldn't be me. It wouldn't be you. And I know your story. And I felt the same. Tomorrow, you need it today, and I just might meet you there. And all the way, and leaving tomorrow, you just got here today. So what if you found in your life all your dreams that come true? It wouldn't be me. It wouldn't be you, no. And all of my soul is caught up in it somehow. I'm found. Sunrise is lost in the sundown, and everything easy is always a letdown. You say it's tomorrow, it's going your way. Your will and your progress. I just might meet you there. And along the way, you're leaving tomorrow. You just got here today. And what if you found in your life all your dreams that come?
working the your burn card actions.
Copy on the burn card.
Flight prompt, good config for the burn.
Copy, good config for the burn.
We are locked up on 171 flight.
Endeavor Houston, good config for the deorbit burn.
Copy, good config for the burn.
Flight proper burning, two good engines.
Copy.
Good control flight.
And good control, thank you.
Flight guidance, good burn, no trim required.
Copy, good burn.
Endeavor Houston, good burn, no trim required.
Copy and concur.
We've got a single low elevation C-pan. Looks good versus the onboard initially.
Copy. Got one. You want to wait for two guidance?
Yeah, we can give it just a little bit of time.
Okay. Vector.
We'll wait till energy and ground track. Good for energy and ground track call.
Endeavor Houston, energy, ground track, and nav are go. Touchdown 2550 at 195.
Hit 195, copy the rest, Houston, thank you.
Endeavor, take GPS.
Oh, Mila.
Thank you.
Flight GNC, let's take air data GNC. Antonav.
Take air data.
Endeavor, take air data.
Take air data.
Seven peak 12 head, three peak 5 right. Any other changes, winds and weather?
No other changes to winds and weather, and we're on energy as we approach.
Thank you. GNC advisories?
Got a good repo, sir.
Good repo. Copy. Max advisories?
Nominal shoot.
Nominal shoot. Copy.
Endeavor Houston, you are on energy, approaching the hack. Winds are now 7 peak 12 on the nose, 3 peak 5 from the right. Nominal shoot deployed.
Copy all nominal shoot.
On at the 180.
Endeavor, on at the 180.
On at the 180.
Pilot now flying.
Copy, pilot flying.
And the CDR is flying again.
Copy.
Commander Mark Polanski taking over control of the Space Shuttle Endeavor to fly around that cylinder. Conducting a 210 degree turn, a left overhead turn. Sonic booms audible at the landing site.
Endeavor, on at the 90.
On at the 90. Houston Endeavor, KAC runway 15 is in sight.
Field in sight.
Houston copies, field in sight.
And flight for the room on glide slope on centerline.
Nominal approach to land.
Thank you.
Thirty seconds to touchdown. The landing gear is down and locked. Touchdown. Doug Hurley now deploying the direct shoot. And Commander Mark Polanski rotating the nose gear down to the deck. Nose gear touchdown. Endeavour rolling out on runway 15 at the Kennedy Space Center, wrapping up a 6.5 million mile mission. This is the 71st landing at the Kennedy Space Center. Endeavour has completed its 23rd mission and the 127th space shuttle mission. It was the 29th to the International Space Station.
Endeavour, welcome home. Congratulations on a superb mission from beginning to end. Very well done.
Well, thanks to you and to the whole team. That's what it's all about, and we're happy to be home.
Roman, there are no immediate post-landing deltas, and we'll meet you on page 5-3 of the entry checklist.
Copy that. We're there.
So, Econ, about how long do we need to before we get on ammonia?
Oh, about 2 minutes.
Up pretty quick, all right?
Thanks.
So, Econ, we're looking ammoniac on 5-8. We're looking for Bravo Sec on.
That is firm.
Thank you.
Flanco, 1% inhibited.
Excellent. Thank you.
Completion of the STS-127 mission. Endeavour and her crew have completed two major milestones for the Japanese partner of the International Space Station, topping off the construction of Japan's Kibo laboratory with the last of three assembly missions, and bringing home Japan's first long-duration station crew member, Koichi Wakata.
Loud and clear, Louie. How are you? Thanks.
Wakata spent 138 days in space for this flight. He was a member of three expeditions, the first time a crew member has served on three different expeditions, 18, 19, and 20 on board the International Space Station. He spent 133 days on the actual space station. And that brings his total over three flights to 160 days in space. This is Mission Control Houston, the Space Shuttle Endeavour and her crew resting safely on the runway at the Kennedy Space Center with unofficial observed touchdown times. The main gear touchdown at 9:48 and 8 seconds a.m. Central Time. That involves a mission elapsed time of 15 days, 16 hours, 44 minutes, and 58 seconds. The nose gear at touchdown a few seconds later at 9:48 and 21 seconds a.m. Central Time. That mission elapsed time, it's 15 days, 16 hours, 45 minutes, and 11 seconds. And Endeavour had a wheel stop at 9:49 and 13 seconds a.m. Central Time, with the mission elapsed time of 15 days, 16 hours, 46 minutes, and 3 seconds.